Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Ob die Ritualmordlegende, die Protokolle der Weisen von Zion, die Behauptung, dass bei 9/11 keine Juden umgekommen seien, weil sie alle vorab gewarnt worden sind, oder die Vorstellung, dass die Zionisten die Menschen zwangsimpfen wollen. Verschwörungsmythen sind einerseits uralt und andererseits hochaktuell. Und nicht selten haben sie einen antisemitischen Kern oder greifen zumindest auf antisemitische Motive zurück. Darüber, woher das kommt, warum insbesondere Minderheiten auch in der Pandemie zur Zielscheibe von Verschwörungserzählungen geworden sind und mit welchen auch technischen Mitteln sich Desinformation am besten bekämpfen lässt, spreche ich jetzt mit Benjamin Fischer. Er ist Programmmanager bei der Alfred Landecker Foundation, die sich unter anderem dem Kampf gegen Antisemitismus und Hass im Netz verschrieben hat und betreut dort digitale Projekte. Herzlich willkommen.
Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
Herr Fischer, ich gehe direkt in medias res. Ist Antisemitismus so etwas wie der älteste Verschwörungsmythos der Welt?
Jein. Also vom Antisemitismus spricht man eigentlich erst seit, Mitte des 19. Jahrhunderts. Davor hat man den Begriff des Antijudaismus genutzt. Was man bei jeden Fall sagen kann, ist, dass der Judenhass nicht nur tausende Jahre alt ist, sondern, und das hat er sich zu eigen, er funktioniert auch ohne Jüdinnen und Juden. Und insofern war es auch in der Antike durchaus immer ein gewähltes Mittel, den Hass auf Juden auszuspielen. Das heißt, man hat, und das ist ja also nichts, was jetzt dem Hass auf Juden vielleicht zu eigen wäre, man hat sich ein Scapegoat gesucht, ein Sündenbock. Und klassischerweise bieten sich hierfür vor allem Minderheiten an. Spannend ist zu sehen, wie oft diese Motive wieder auftreten. Sowohl wenn man in die verschwörungsideologische Szene schaut, aber auch wenn man sich heutigen Antisemitismus anschaut.
Sie haben jetzt gerade einmal schon gesagt, Antisemitismus kommt manchmal auch ohne Juden und Jüdinnen aus. Was heißt denn das genau?
Sehr oft sogar. Dass Menschen Jüdinnen und Juden hassen können, ohne jemals aktiv in ihrem Leben einer jüdischen Person begegnet zu sein.
Gerade in der Corona-Pandemie war ja viel von Verschwörungsmythen und von Verschwörungsgläubigen die Rede. Und ich glaube, manche Menschen hatten da auch den Eindruck, dass diese Begriffe vielleicht ein bisschen inflationär gebraucht wurden. Und einige fühlten sich vielleicht etwas vorschnell da in die rechte Ecke, in die Verschwörungsgläubiger-Ecke gestellt sozusagen. Daher nochmal die Frage an Sie. Was genau macht denn eigentlich eine Verschwörungstheorie aus?
Erstmal ist es total berechtigt, in einer Pandemie, die uns alle, also auch immer noch an Grenzerfahrungen bringt, ja. Ist das jetzt finanziell, ist das sozial, ist das im engsten Familienkreis, ist es völlig normal, da verunsichert zu sein. Insbesondere, wenn niemand in der Regierung in der Lage ist, klare, einfache, finale Antworten zu geben, weil man ja selbst auch überfordert war. Und ich glaube, das ist eine total berechtigte Emotion und ich finde es auch berechtigt, wenn Menschen dann zögerlich sind, wenn es um die Informationsaufnahme geht. Der Begriff der Verschwörung wird für mich eben dann relevant, wenn Menschen also ein Weltbild darauf bauen. Wir sprechen also nicht mehr über jene, die verunsichert sind und eben nochmal besonders nachfragen wollen, ob man sich jetzt impfen lassen will oder nicht oder da in den Dialog treten wollen, sondern wir sprechen über jene Menschen, die davon ausgehen, dass sie gechippt werden. Wir sprechen über jene Menschen, die davon ausgehen, dass mit der Impfung der Mossad entsprechend Kontrolle über Leben gewinnen würde und wie das dann so weitergeht. Und das Problem hieran ist, dass man diese Menschen auch nicht mehr mit Fakten erreichen kann oder vom Gegenteil überzeugen kann, dass diese Menschen ganz oft in die soziale Isolation dann auch abgedrängt werden und teilweise den Kontakt zur eigenen Familie abbrechen aufgrund dieser kruden Thesen.
Sie haben ja eingangs schon sehr gut dargestellt, dass eben sehr viele Verschwörungsmythen, Erzählungen auf rassistischen oder antisemitischen Weltbildern beruhen oder diese zumindest nutzen, auf sie zurückgreifen. Gleichzeitig gibt es ja dann aber auch den Fall, dass Urheber von Desinformation gezielt versuchen, diese an Minderheiten zu richten. Zum Beispiel nämlich die russischsprachige Community in Deutschland ist da so ein Beispiel. Was für eine Art von Desinformation verbreitet sich denn da und was für Folgen hat das auch ganz konkret hier in Deutschland?
Lange schon vor der russischen Invasion der Ukraine ist stark auffällig gewesen, dass es viele Verbindungen zu russischen Geldgebern, aber auch also wirklich teilweise sehr obskuren Institutionen gab, aus dieser Szene heraus. Auch was die Finanzierung angeht. Ne? Also gerade auch aus russischen Staatsmedien wurden teilweise Narrative gestreut, die falsch sind, die Unruhe stiften sollten, aber diese sollten dann auch wiederum die russischsprachige Community mobilisieren. Ein sehr berühmter Fall war also 2015, ne, wir schaffen das, war damals der Tenor. Das Land wird dadurch gespalten, die AfD mobilisiert und nutzt das für sich aus und mobilisiert vor allem unter russischsprachigen Deutschen.
Also wir sprechen jetzt von der Flüchtlingsbewegung 2015, genau. 2016 und Angela Merkels, wir schaffen das damit.
Genau. Damals gab es einen Fall von einem russischsprachigen Mädchen, das angeblich entführt wurde und vergewaltigt wurde. Und ein Tag, nachdem die Anfrage bei der Polizei eingegangen war, konnte man feststellen, es war eine Fehlmeldung. Sie hatte die Nacht, glaube ich, bei ihrem Freund verbracht. Ne, also ihr geht es gut. Zwei Wochen später noch hat der russische Außenminister Lavrov offen davon gesprochen, dass ein russischsprachiges Mädchen in Deutschland von Geflüchteten vergewaltigt wurde.
Was für ein Interesse hat denn der russische Staat daran, die russische Politik so etwas zu streuen in Deutschland?
Der russische Staat hat, also namentlich eigentlich Putin, hat 2012 offen verkündet, dass es Ziel ist, die sogenannte neue Rechte aus dem Land heraus zu mobilisieren. Und ganz konkret, der russische Staat hat eben auch ein Interesse daran, dass westliche Demokratien wie auch Deutschland destabilisiert werden. Das hat sich gezeigt in Wahlkampagnen, nachweislich, und es zeigt sich eben vor allem anhand der verschwörungsideologischen Szene, die nämlich größtenteils, also diese vor allem Telegram-Gruppen, über die wir hier sprechen, haben also am Tag, ne, am 23., 24. Februar diesen Jahres fast ohne Ausnahme angefangen, Inhalte von Russia Today in Deutschland weiter zu verbreiten, nachdem die Website schon abgeschaltet wurde. Also von einem Tag auf den anderen sind diese Gruppen, die sich größtenteils mit Corona befasst haben, plötzlich zum Sprachrohr der russischen Regierung in Deutschland geworden. Und jetzt ist es bei vor allem migrantischen Communities so, dass insbesondere ältere Menschen oft eben noch diese Medien konsumieren. Ich selber habe für einen jüdischen Wohlfahrtsverband gearbeitet. Wir haben uns viel mit alten Menschen aus der ehemaligen Sowjetunion zu tun gehabt. Die jüdische Community in Deutschland ist also zu mehr als 80% russischsprachig, ja. Und entsprechend werden diese Medien dann auch zu Hause konsumiert.
Was kann man dem denn dann entgegensetzen, wenn es da auch schon so ein großes Misstrauen dann vielleicht gibt gegenüber deutschen Behörden oder Medien?
Ich meine, im Nachhinein ist es offensichtlich, aber man muss sich vorstellen, die Situation im März 2020 war, also wie viel ist da täglich niedergeprasselt auf uns und wie sehr mussten wir noch versuchen, uns auch mit der neuen Lage erstmal vertraut zu machen. Wir haben uns also überlegt, dass es verdammt wichtig ist, Informationen, gesicherte Informationen aus dem Gesundheitsministerium für entsprechende Communities überhaupt erstmal zugänglich zu machen.
Das heißt auch in den entsprechenden Sprachen zugänglich zu machen.
Genauso. Also wenn täglich ein neues Pressebriefing aus dem Gesundheitsministerium kommt, das aber schon aufgrund von Sprachbarrieren gar nicht bei eben jenen landet, die A, vor allem betroffen sind, wir sprechen ja über ältere Menschen, gesundheitlich meine ich jetzt, aber B, die diese Informationen vielleicht auch am dringendsten bräuchten, weil sie eben geprägt sind durch in dem Fall gezielte Propaganda eines anderen Staates, dann kann man da eine Brücke bauen. Und wir haben das zunächst getan, indem wir diese Briefings regelmäßig übersetzt und dann per E-Mail verschickt haben, den Leuten nach Hause. Wir haben aber natürlich schnell gemerkt, dass die Informationsaufnahme insbesondere bei älteren Menschen vor allem über Messenger-Dienste weiterhin stattfindet. Also haben wir Sharepics erstellt.
Wie sehr geht es dabei auch um das persönliche Vertrauen zu denen, die dann diese Art von Informationen streuen, in dem Fall eben ihr Wohlfahrtsverband, weil sie vielleicht auch schon eine gewisse Legitimität hatten in den Augen derer, die sie versucht haben zu erreichen?
Es geht vor allem hierum. Also ich glaube, ein Fehler der Digitalpolitik der letzten 10, 15 Jahre war, dass wir oft geglaubt haben, dass vor allem jüngere Menschen anfällig wären für Desinformation, für Verschwörungsideologien online. Und das stimmt nicht so ganz. Es sind eben vor allem auch ältere Menschen. Und tatsächlich eben vor allem über Messenger-Dienste. Warum? Weil eben hier ein Vertrauen herrscht. Also diese ganze Gegenöffentlichkeit fußt ja auf dem Grundgedanken, dass man der eigentlichen Öffentlichkeit nicht mehr trauen kann. Dass also im Persönlichen eine höhere Form von Ehrlichkeit liegen würde als im öffentlichen Raum. Und insofern war das ein zentraler Aspekt, den wir hier berücksichtigen mussten bei der Kampagne.
Also muss man da sozusagen in die privaten Netzwerke auch reinkommen. Herr Fischer, ein Schwerpunkt Ihrer Arbeit ist ja auch die digitale Bekämpfung von Antisemitismus und Hass im Netz. Etwa mit dem Projekt Decoding Antisemitism. Da geht es darum, antisemitische Hassrede mit Hilfe von Algorithmen, etwa in Kommentarspalten auf Social Media, zu erkennen. Wie genau funktioniert denn sowas?
Das ist ein Projekt, das wir an der Technischen Universität hier in Berlin fördern. Man darf sich das so vorstellen, da sitzen also jetzt seit nunmehr fast 2 Jahren hochqualifizierte, vor allem Linguistinnen in einem Raum, die sich die Kommentarspalten unter den Social-Media-Posts von großen News-Outlets, also Zeitungen, anschauen und diese dann immer bewerten. Und was dann passiert, das nennt sich Machine Learning, ist, dass man diese Bewertung, also eine Form des Labelings, in eine Maschine einspeist, also einem Algorithmus. Und je mehr also solcher gelabelter Daten dort eingespeist werden, desto sensibler wird der Algorithmus, wenn es darum geht, zukünftige ähnliche Postings zu erkennen. Das ist nun eine Technik, die gibt es seit langem schon. Was hier ganz besonders ist, ist, dass man versucht, implizite Formen des Hasses erkennbar zu machen. Also um es jetzt vielleicht etwas zu veranschaulichen, wenn ich jetzt sage, XYZ ist doof, dann ist das expliziter Hass. Wenn ich jetzt aber sage, man munkelt, dass Person XYZ im Alltag eher zu den Doofen gehört, dann ist das eine eher implizite Form des Hasses. Mhm. Oder jetzt auf Verschwörungsideologien gemünzt. Es ist ein Unterschied, ob man sagt, alle Juden sollten sterben, ja, um es jetzt mal drastischer auszusagen, oder zu sagen, wir wissen ja, wer die Welt beherrscht. Mhm. Gemeint sind Jüdinnen und Juden, es wurde aber nicht explizit ausgesagt.
Und das verstehen auch nur die, die vielleicht auch schon ein Stück weit dieses Weltbild teilen.
Genau, oder sich damit eben zum Beispiel auch wissenschaftlich beschäftigt haben. Das Problem bei der Sache ist, dass wenn wir über Online-Hass insgesamt sprechen, dass der Großteil des Hasses, mit dem wir es zu tun haben, nicht illegal ist und vor allem selten explizit geäußert wird. Weil Leute schon verstehen, dass es eine Form von sozialer Achtung gibt gegenüber explizitem Hass, dennoch ihr Gedankengut aber teilen wollen. Und deswegen passiert das ganz oft kodiert. Ein anderes sehr gutes Beispiel ist auf Englisch zum Beispiel, damit hatten wir sehr oft zu tun, ist das also Jews, die Juden, J-E-W-S, wird dann ganz schnell als J-U-I-C-E, also als Juice, der Saft, geschrieben. Ja? Warum? Weil man weiß, dass also simplere Formen von Erkennungssystemen dann nicht mehr anspringen. Da steht ja gar nicht mehr Jude oder Jüdin, aber Leute, die das lesen, verstehen natürlich ganz genau durch das bloße Aussprechen, dass damit Jüdinnen und Juden gemeint sind.
Also es ist so eine Art Katz-und-Maus-Spiel auch so ein bisschen. Wie genau schnell das. Kommen wir dem auf die Schliche? Jetzt ist es ja so, dass es diese Art von kodiertem Hass auch in Bezug auf andere Gruppen gibt. Und vor gar nicht allzu langer Zeit, nämlich im Juni diesen Jahres, haben Wissenschaftler von der Harvard Kennedy School in einem sogenannten Diskussionspapier ihre Ergebnisse von einem solchen Projekt vorgestellt. Und sie zumindest kamen zu dem Ergebnis, dass es für Algorithmen fast unmöglich sei, Hassrede automatisiert zu erkennen, weil Hass sich eben je nach kulturellem Kontext zum Beispiel stark unterscheidet und so wie sie es eben selbst geschildert haben, sich auch immer wieder verändert und sozusagen transformiert. Setzen wir da vielleicht auch zu viel Hoffnung in die Technik?
Jein. Also mit Technik allein wird das Problem niemals lösen können. Und es gibt derzeit kein bekanntes System auf dem Markt, das es erlaubt, Hass rein automatisiert zu erkennen und dann entsprechend zu labeln und damit umzugehen. Das bedeutet ja nicht immer löschen übrigens, ja, auch ganz wichtig.
Man kann es auch mal verbergen.
Oder? Genau, oder downvoten. Also da gibt es ganz viele Formen des Umgangs. Wie gesagt, auch weil wir rein gesetzlich keine Lösung dafür finden. Und da sind wir schon auf der zweiten Ebene. Wir brauchen also nicht nur eine technische Lösung, sondern auch eine politische Lösung. Desinformation ist nicht illegal. Sie ist aber verdammt gefährlich. Verschwörungsideologien, genau das Gleiche. Und eben auch viele Formen von Hassrede. Und Antisemitismus ist da nur ein kleiner Teil. Im Grunde genommen geht es um Hassrede insgesamt. Und vor allem aber um die Frage, wie wir als Gesellschaft dazu beitragen würden. Und da bin ich dann nämlich auf der dritten Ebene. Es braucht eine digital resiliente Gesellschaft. Eine Gesellschaft, es versteht, Online-Räume selbst für sich zu nutzen, sie aufzubauen, vor allem aber auch vertrauter im Umgang damit wird. Und wir stehen da tatsächlich noch sehr weit am Anfang in Deutschland.
Das sagt Benjamin Fischer, Programmmanager bei der Alfred Landecker Foundation. Vielen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.